An die Kriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. Ich bin verbunden mit einem Künstler in Leipzig. Dieser Künstler hat den Namen Bertram Haude. Herr Haude hat sich beschäftigt als Künstler mit dem Event des Völkerschlachtdenkmals von 1813 in Leipzig. Das hat er theoretisch bearbeitet schon Monate zuvor. Eine Form der Bearbeitung war, einen Artikel zu veröffentlichen im Konkret vom Oktober 2013. Dieser Artikel beginnt mit den Worten: In 4 Schlachttagen und den Tagen danach starben an die 120.000 Menschen auf grausame Weise, und das oft noch im guten Glauben, die Welt etwas zu verbessern. Nicht nur Verwüstungen, Hungersnöte, ein Heer von Krüppeln, Berge von stinkenden Leichen und Tierkadavern waren die Ergebnisse der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig, die sich vom 16. bis 19. Oktober 1813 zutrug. Auch die Hoffnungen vieler Kämpfe, die sich in diesen größten unter mehreren Massenschlachten in ganz Europa nicht nur von Tyrannen, sondern auch von ihrer Untertänigkeit befreien wollten, wurden schwer enttäuscht. Die alten Monarchien nutzten den Enthusiasmus und die Opferbereitschaft, das Freiheitsverlangen und die Hoffnung auf einen liberalen, geeinten deutschen Staat aus, um hernach, befreit von der Besatzung, die alte Ordnung wieder zu befestigen. Herr Haude, schwere Worte für ein tragisches Schicksal. Wie sind Sie damit umgegangen?
Die lange Beschäftigung mit diesem Ereignis, was vor 200 Jahren stattfand in Leipzig, man fragt sich, wenn man in dieser Stadt wohnt, man künstlerisch arbeitet und auch außerhalb des Ateliers künstlerisch zu arbeiten versucht, wie kann man oder was kann man denn überhaupt tun, um dieses Ereignis kritisch irgendwie zu fassen, nicht das nur das Ereignis damals, sondern auch was eben gerade heute passiert. Und was heute passiert, sind eben diese großen Reenactments, die im Süden von Leipzig stattfinden, neben natürlich...
Reenactment bedeutet so viel wie schauspielerische Nachstellung.
Ja, so kann man das sagen. Das Reenactment, also es hebt sich eigentlich von den, es gibt ja sowas wie nachgestellte Archäologie, wo man gewisse Sachen prüft, aus der Historie können die so gewesen sein, wie schnell konnte man sich bewegen. Also es gibt auch wissenschaftliches Interesse, aber es gibt eben seit vielen Jahren auch dieses, wie soll man sagen, eigentlich ist das eine Art von Militarismus, den man ausüben kann, weil halt kein Krieg stattfindet, findet man das eben auf diesen nachgestellten Schlachtfeldern. Und dieses Jahr war es so, dass da eine riesige Zahl an die 6000 Personen sich da in historischen Uniformen auf diesem Schlachtfeld getroffen haben und diesen Krieg nachgespielt haben.
Das heißt, die gehen dann auf das ehemalige Schlachtfeld, die sind in Reihe und Glied und in Formation, die hören preußische oder ungarische Befehle und machen dann genau das Gleiche, was die vielleicht vor 200 Jahren gemacht haben.
Also ich glaube, diese Leute sind so gut informiert, dass die also von der Kugel bis zum Knopf bis zur Aufstellung sowas von originalgetreu sind. Daraus scheint sich auch ein Genuss zu ergeben, aber auch eine Legitimation wird damit eingeholt, ja, dass man sagt, man macht hier originale Geschichte und das ist zum Anfassen und das ist für die Geschichtsvermittlung sehr gut. Alle können das sehen, man hat ein Gefühl, man hört das Donnern, man weiß, so könnte Krieg gewesen sein. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, letztendlich kommt man nicht an die Stelle, wo man sagt, so war es, sondern so hat es sich vielleicht anfühlen können. Ja, es ist ein großer Punkt bei dieser ganzen Sache, dass man das fühlt, ja, und damit hat man eigentlich auch schon eine Distanz, also eine intellektuelle Distanz. Also ich glaube, die meisten Leute sind natürlich sehr aufgeklärt. Trotzdem ist es ganz wichtig, ich habe es auch gelesen, O-Töne von Reenactors gehört, die sagen, wenn man in der Schlacht steht und das donnert und das kracht und die Schwaden und die Kameraden um einen herum und die Bajonette blitzen, dann fühlt man sich wie ein Kämpfer damals. Und dafür hat es sich gelohnt, die ganze Mühe, die ganze Arbeit auf sich zu nehmen. Okay, also es geht sehr wohl darum, die Rolle eben sozusagen zu verinnerlichen.
Das heißt, man kann als Reenactor, also als Teilnehmer von so einer Schlacht, dieses heroische Heldengefühl von 1813 nachempfinden.
Das kann ich nicht genau sagen, weil ich da nicht mitmache, das habe ich auch nicht vor. Aber mir ist es so, als ob das ein Bedürfnis wäre. Das kann man auch daran erkennen, dass eben, wenn die Schlacht vorbei ist, die Leute treffen sich ja schon vorher, sind auch nachher noch unterwegs in ihren Biwaks, die tauchen in der Stadt auf, in einer Pizzabude mit ihren Uniformen. Und Ich habe sogar Bilder gesehen, dass die Leute heiraten in ihren Uniformen. Mhm. Und die ganze Kompanie tritt mit an. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, auf dem Schlachtfeld spielt man diese Historie nach, danach ist es wieder gut, sondern man zieht es sozusagen an. Also dieser Geist, der Friedemann Ebelt in Halle, der als Ethnologe hat darüber einen schönen Text geschrieben, und er schreibt, dass dieser Geist ist sozusagen den Körpern bemächtigt. Also man nimmt diesen Geist an und dieser Geist wirkt. Und er wirkt dann auch darüber hinaus, über das Spiel hinaus. Also man identifiziert sich sozusagen schon fast mit dieser militaristischen Angelegenheit. Und das macht die Sache sehr verdächtig, finde ich.
Herr Haude, jetzt haben Sie ja versucht, einen anderen Geist noch mit einzubringen. Sie haben eine eigene Theaterperformance nahezu zeitgleich gemacht. Wie sah denn die aus?
Die sah letztendlich gar nicht gut aus, weil ich zu wenig Teilnehmer bekommen habe. Aber der Ansatz, den kann ich kurz erläutern. Wir dachten uns, wenn man schon diese glorifizierte, gebügelte, schöne, straffe Uniformträger dort zu Tausenden hat, wo sind denn dann diese, was Sie vorhin auch schon vorgelesen haben, diese negativen Bilder? Und die Frage war für uns, diese negativen Bilder aufstehen zu lassen, das ist genauso unmöglich wie den Krieg, wie er war, darzustellen. Aber vielleicht ist es möglich, als so eine Art Bild, so eine Kompanie aufzustellen, die eben sich auch dort herumtreibt, ohne jetzt historische Verweise aufzubringen. Also für uns war es dann so, wir haben es probiert, wir sind in die Dörfer gegangen, über diese Straßen und Felder gezogen, und für uns war das wichtig,
Sie
auf die Menschen zu treffen.
Sie waren nicht verkleidet als Soldaten, sondern Sie waren verkleidet als Verlierer.
Als Verlierer, als eben aufgeriebene Truppe, so hießen wir auf die. Okay. Auf die internationale zerriebene Truppe war unser Name, und ich habe auch versucht, ganz viel Werbung zu machen, dass auch Leute von überall herkommen. Wir hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn syrische Uniformen aufgetaucht wären oder dergleichen. Also es sollte so eine Art Geister her, ja, aus allen Zeiten, mit allen Menschen entstehen, die sich eben dann dort rumtreiben und auf die Hilfe der Bürger angewiesen sind. Also was passiert als Bild, ja, wenn angenommen 100 oder 200 zerrissene Personen plötzlich auftauchen? Wohin mit denen? Was gibt man denen? Lässt man die rein? Was machen die dann? Wo übernachten die? Und das war natürlich vielleicht eine zu große Herausforderung für viele Leute, weil viele haben ja geschrieben, dass sie das ganz toll finden, aber sich nicht trauen mitzumachen. Ich habe schon gewünscht, dass wir dann auch irgendwo übernachten. Das war also alles ungeklärt. Es gab nichts Organisiertes, damit man in diesen 4 Tagen vielleicht selber auch so ein gewisses Gefühl bekommt. Also da unterscheidet sich das künstlerische Reenactment gar nicht von den anderen Reenactment, denn dass der eigene Körper eingesetzt wird und dass man am Körper eigene Erfahrungen macht, das ist gleich. Der Unterschied ist eben, dass man eine Distanz zur Rolle einnimmt, ja, dass man sich ganz klar ist, ich bin jetzt kein Soldat, ich bin jetzt aber auch kein Verletzter, sondern man, wie auf einer Bühne inszeniert man das.
Okay, wie viel waren Sie jetzt tatsächlich?
Wir waren tatsächlich nur 6 Personen, und wir haben es dann aufgegeben, weil wir haben nämlich auch gemerkt, man hätte vielleicht auch mit 100 Leuten kommen können und man hätte vielleicht sogar auf offener Straße sterben können. Die Wahrnehmung dieser Völkerschlacht war so stark, dass jedes Moment, was nur daran erinnert hat, ja, sofort eingesaugt war. Also wir konnten es nicht schaffen, ein Gegenbild zu erzeugen. Okay. So intensiv war die Stimmung in und um Leipzig, dass alles, was nur so aussah, wie irgendwie militärisch beklatscht wurde, hurra Völkerschlacht, und wir wurden in die Biwaks geschickt und man hat uns eine Flasche Schnaps gegeben, reinlassen wollten sie uns aber nicht.
Okay. Herr Haude, würden Sie sowas nochmal machen wollen? Und wenn, was würden Sie anders tun?
Wir haben auch überlegt, mir wurde auch ein Freund sagte, warum machen wir das nicht 2 Wochen später oder gerade jetzt, denn das hier, Sie rufen mich jetzt an, es scheint immer noch von Interesse zu sein, wenn wir vielleicht jetzt auftauchen würden, dann ist diese ganze Wahrnehmung der Völkerschlacht vorbei und man kommt jetzt als aufgeriebene Truppe. Ob man das noch zusammenkriegt mit Völkerschlacht, ist die andere Frage.
Haben Sie Kontakte zur politischen Friedensbewegung, zur Antikriegsbewegung in Leipzig? Haben Sie da versucht, sich zu vernetzen?
Ja, also das ist, also ich würde mal sagen, es sind bestimmt 10.000 Personen, die diese Idee wahrgenommen haben, die das gelesen oder gehört haben. Es wurden ja wirklich viele, auch wie Sie eben, auch im Radio und in der Zeitung viele Sachen geschrieben und besprochen. Ich denke aber letztendlich ist es diese 4 Tage einfach sich loszulösen vom normalen, von seinem eigenen Leben, das vermag fast niemand mehr. oder will niemand oder eben sind diese Herausforderungen vielleicht ein bisschen zu hoch gewesen für die Leute. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Das war jetzt eine Erfahrung. Die Erfahrung, ohne Erfahrung komme ich nicht weiter. Man muss es ausprobieren. Das ist wie in der Malerei genauso. Man fängt halt an, vieles wird eben nichts, man verwirft es wieder. So ist es in der Performance auch. Dass ich Sachen im öffentlichen Raum weitermache, das ist unbenommen.
Obligatorisch als Künstler. Sie haben in der Öffentlichkeit
ja.
ZKM sind auch Werke von Ihnen zu sehen. ZKM ist hier das Zentrum für
ja.
mediale Kunst und Medien. Ja, also insoweit würde ich mich wundern, wenn Sie jetzt nicht mehr öffentlich wären.
Ja, ich mich auch. Ja.
Herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und wenn Sie doch mal wieder sowas machen, lassen Sie es uns wissen. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Hörer von uns, die eine oder andere Hörerin, die da gerne mitmachen wollen.
Gut, danke Ihnen.
Ich danke auch.